Wo kommen wir her? Wer sind wir? Und warum kann man uns jetzt hören?
Hallo Marcel, grüß dich.
Hi Nino, na?
Ja, es ist ja schön, dass wir es endlich mal geschafft haben. Unser erster gemeinsamer Podcast. Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein.
Du sagst Nagel im Kopf, ich sag verdammt einen am Helm haben. Ich stehe immer hinter dir.
Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Benz und ich. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Daily Driver zum Profi. Heute wieder dabei ich, Marcel von mbbaurein.de und der liebe Jörn von No Ghost Germany. Grüß dich, Jörn.
Howdy, Marcel.
Hi.
Und ein großes Howdy nach draußen.
Wir sind wieder zusammengekommen, um euch mit ein paar hoffentlich interessanten Informationen und vielleicht dem einen oder anderen zum Schmunzeln zu versorgen und wollen direkt auf unsere Einführungsfolge von der vergangenen Woche zurückkommen. Da hatten wir ja das Thema mit der Dachträgerlast am 124er und der Gepäckbrücke, ne, der Zusatzsonderausstattung. Und wir haben da im Nachgang noch mal so ein bisschen nachgelesen, weil wir waren dann halt so ein bisschen stutzig, weil Jörn, du warst ja ganz sicher mit einem Wert, der welcher war?
Ja, genau. Ich war absolut 100% sicher, dass das Kombi-Modell 100 Kilo Dachlast tragen kann. Jetzt haben wir aber rausgefunden, dass wohl diese Dachlast, die wir mit 100 Kilo angegeben haben, dass das eigentlich die Last ist, die die Dachreling Dachgepäckträgern tragen kann.
Genau, genau.
Und Marcel sagte ja was von der Sonderausstattung.
Genau.
Und also, da haben wir ja diese Gepäckbrücke, ne?
Genau. Diese Gepäckbrücke, die Sonderausstattung 722 hatten wir ja konkret angesprochen. Und die ist auch in jedem Prospekt von Mercedes, in jeder Bestelltabelle, in jeder Preisliste, ist sie halt angegeben mit dem Text, dass man 80 Kilo Gepäck nun auf dem Dach des Kombis verstauen kann. Und dann haben wir zwei hin und her überlegt und haben gedacht, ja, wo ist jetzt der Text falsch? Was stimmt jetzt nicht? Haben dann noch ein paar Prospekte gewälzt. Und
80 Kilo, 100 Kilo,
sind, ja. Genau, sind dann halt auf die Bedienungsanleitung einfach vom Fahrzeug gestoßen. Und während Jörn noch fragte, wo wir die digital finden, bin ich aufgestanden, bin ans Regal gegangen, habe sie rausgenommen. Wenn man halt hinten durchblättert bis zu den technischen Daten, da findet man dann halt, dass da die Dachtraglast von Coupé, Limousine, Kombi 100 Kilo sind. Dabei scheint tatsächlich gemeint zu sein, diese Lastverteilung auf A, B und C-Säule über die Dachreling.
Über die Dachreling.
Beim T-Modell sieht man die ja, die Dachreling quasi, auch als Bauteil. Beim Kombi und bei der Limousine wird jetzt der eine oder andere sagen, hör mal, das ist ja gar keine Dachreling, was erzählt der da? Da sind ja versteckt Haltepunkte in Form von so Buchsen, wo man ja einen Dachgepäckträger reinschrauben kann. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht ganz sicher bei der Erstserie, ob es das da schon gab, aber bei den späteren Modellen und beim Coupé sind die tatsächlich in dieser Leiste, die auch übers Dach läuft, sind die versteckt. Da kann man so ein kleines Knöpfchen hochschnapsen und da drin sind diese Gewindebuchsen und da kann man den Dachgepäckträger reinschrauben. Und das ist das, was man dann mit 100 Kilo Lastverteilung auf dem Dach meinte. Und beim Kombi gab es halt zusätzlich diese eingeschweißten Bleche mit dieser Zusatzsonderausstattung Gepäckbrücke, die dann wiederum nochmal 80 Kilo aufs Dach zulässt, unabhängig der Dachreling. Wie kreativ man jetzt sein kann und möchte mit 100 Kilo auf die Reling, 80 Kilo aufs Dach, kann ich es kombinieren, möchte ich es kombinieren, da sind wir zwei raus, aber wir wollten da nochmal drüber reden, dass wir so, es war ja eigentlich nicht mal Halbwissen oder falsches Wissen, es war von allem so ein bisschen, genau. Ne?
Ja, das wollte ich sagen, war nur nicht so ganz klar, was wir da eigentlich gerade meinen, im genau. Nachgang, so fiel es uns auf. Aber ganz schnell mal, du hast gerade was gesagt von Knöpfchen hochschnapsen.
Ja.
Das würde ich dann ganz gerne noch mal wissen, was das bedeutet. Das kannst du mir aber hinterher erzählen.
Das kann ich dir hinterher. Ich kann dir das auch ganz kurz erzählen und wir können anschließend ein paar Fotos online stellen. Ich habe tatsächlich mein plakatives Beispiel ist mein Coupé, das habe ich halt noch. Die Limousinenzeit ist tatsächlich schon ein bisschen her. Du hast ja über das Dach an der Türkante oben, hast du so eine eloxierte Leiste. Und da hast du beim Coupé so vier kleine Vertiefungen. Da kannst du mit dem Finger halt draufdrücken und dann geht ein Deckelchen auf. So ein bisschen wie bei so einem Klappmülleimerdeckel. Und da drunter sind einfach die Gewindebuchsen, wo du dann halt den Gepäckträger quasi aufsetzt. Und dann kannst du an vier Befestigungspunkten einfach diese Schrauben reindrehen. Und wiederum geklugscheißert. Natürlich hat auch dieser Dachgepäckträger, den man dann aus dem Zubehör oder vielleicht auch mal original bekommen hat, auch der wiederum ist beschriftet mit einer Last, die dieser Träger halten kann. Also nur weil wir jetzt rausgefunden haben, dass die Traglast des Daches beim Coupé oder der Limousine beispielsweise 100 Kilo sind, heißt das nicht, dass euer Dachgepäckträger, den ihr euch gekauft habt, heißt nicht, dass der das auch ab kann. Ne? Das muss man natürlich auch nochmal.
Auf jeden Fall zu prüfen.
Genau, da muss man natürlich auch nochmal dann nachgucken. Aber so sieht das da halt aus und so kann man das da schnipsen.
Na gut, aber wir wissen zumindest mal, was Knöpfchen hochschnapsen heißt. Das hat mir jetzt gefehlt.
Also vielleicht machen wir dann sogar mal so ein YouTube-Tutorial drüber. Wie macht man einen Dachgepäckträger am Coupé fest? Ich habe tatsächlich mal, das ist schon ein bisschen her, mal ein Video machen müssen. Du hast halt, wenn du beim Coupé die Tür aufmachst, die sind ja etwas länger als bei der Limousine, hast ja etwas längere Türen, hast du unten links auf der Fahrerseite so ein kleines Sichtfenster. Das ist so ein Plastikfensterchen drin, in der Ledertürverkleidung. Und viele wissen gar nicht, was es damit auf sich hat. Da ist halt ja wie so ein Schubfach. Und damals, als ich das Auto bekommen habe, das war halt leer. Du guckst halt ins Leere. Und ich habe mich halt gefragt, was ist das? Jetzt kannst du natürlich sagen, warum hast du nicht die Bedienungsanleitung gelesen? Ja, das macht ja kein Mensch. Wer liest Bedienungsanleitung? Man guckt natürlich im Internet, fragt Leute und es wusste keiner. Dann habe ich gegoogelt. Und du weißt ja immer diese Schwarmintelligenz, wie man immer so schön sagt. Jeder hat ja eine Meinung, aber ganz oft verdammt wenig Ahnung. Und du hast die wildesten Dinge gelesen. Die wildesten Dinge.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hintergekommen bin. Aber dann bin ich da mal eines Besseren belehrt worden und hatte dieses Wartungsheft in der Hand. Weißt du, wie das beim Mercedes aussieht, dieses Wartungsintervallheft?
Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, nein.
Hast du nicht gesehen?
Die Wagen, die ich kenne, sind alle so alt gewesen, da gab es das einfach gar nicht mehr.
Okay, also das ist im Prinzip auch so ein kleines Büchelchen wie die Bedienungsanleitung, ne, die ich dir auch mal eben in die Kamera gehalten hatte. Wir können uns ja natürlich sehen, damit wir so ein bisschen was mehr haben, ein bisschen was Vorteil gegenüber den Zuhörern. Und dieses Wartungsheft ist quasi diese Bedienungsanleitung in etwas schmäler, dünner und ich glaube einen Tacken länger, so ein bisschen. Also wenn ich nochmal aufstehen würde, hinter mir liegen auch mehrere, den habe ich auch noch da liegen. Aber vorne ist in diesem Einband, in dieser ersten Seite quasi, ist ein Fensterchen drin. Dass wenn das Auto zur Wartung gegangen ist, dann haben die das aufgeblättert zu dem Punkt, wo es halt dein Kilometerintervall halt abgelaufen war, haben das dann halt ausgefüllt und einen Abschnitt abgerissen. Das heißt, du hattest vorne, wenn du das zugeklappt hast, wirklich im Einband quasi, hast du immer so ein Fensterchen gehabt und konntest immer das aktuelle Intervall sehen, sofern die Werkstatt das halt ordentlich abgerissen hat. Und dieses Wartungsheft, das schiebst du beim Coupé einfach in die Türverkleidung und dieses Fenster deckt sich mit dem Ausschnitt in diesem Heft. Das heißt, wenn du deine Tür aufgemacht hast, hast du immer gesehen, der 20.000 Kilometer Intervall ist fällig. Mega, mega Idee.
Das sind genau diese Dinge, die ich total cool finde und super finde, sowas, wie durchdacht das ist.
Mega.
Und was für tolle Ideen dahinter stecken. Das war das, wovon ich genau geschwärmt habe. Also das höre ich jetzt auch das erste Mal, aber mega.
Und da habe ich dann damals auch ein Video zugemacht, weil es viele nicht wussten. Und es ist so einfach. Es ist so einfach.
Ja, ja, richtig cool, ja.
Das war das Gleiche wie mit dem, beim Kombi ist es halt tatsächlich ein bisschen anders gelöst, aber 124 Limousine, machst einen Kofferraumdeckel auf, Kofferraumbeleuchtung geht an. So, was haben wir früher gemacht? Ich kann halt nur von mir selbst erzählen, aber so mit 18, 19, da habe ich halt dieses Auto schon gehabt und triffst dich halt mit Freunden, bist unterwegs, triffst dich an der Tankstelle, was auch immer. Darfst gerade Auto fahren, also ist das Auto dabei. Also sitzt du irgendwie am Auto, ums Auto, Kofferraumkante, was auch immer. Ich habe mich anhand geärgert, dass das Licht halt immer leuchtet und die Batterie leer zieht. Bis mir dann irgendein Kumpel, der halt auch so ein bisschen im Mercedes-Lager unterwegs war, sagt, immer, mach das Kofferraumlicht einfach aus. Wie macht das Licht einfach aus? Ja, wenn du den Kofferraumdeckel aufklappst, ist ja dieser Türkontaktschalter oben, der das Licht an- und ausmacht. Sag ich, ja. Ja, dann diesen Stift, den kannst du rein- und rausziehen. Also nicht nur durch Auflage eindrücken, sondern du kannst den rausziehen und dann arretiert der und dann bleibt das Licht aus. Und sobald du den Deckel wieder zumachst, geht der in die Standardposition und schaltet sich dann wieder automatisch an.
Das ist ein Ding.
Gab aber auch da Unterschiede mit den Serien. Also es geht nicht bei jedem. Mein Wagen war damals Baujahr, boah, jetzt muss ich überlegen, ich weiß es nicht mehr, 86, also eigentlich ein recht früher. Der hatte das aber schon. Ich weiß aber, dass mein 190er Baujahr 84, der hatte es nicht. Ich weiß nicht, wann die gekommen sind, diese Schalter. Konntest aber nachrüsten, hast den Schalter raus und den neueren Schalter reingesetzt und schon hattest du diese Funktion. Mega.
Ja, richtig cool. Das ist echt schön.
Ganz, ganz
coole Lösung. Ja.
Gut, dann haben wir jetzt die Einleitung zur vergangenen Sendung wieder überholt. Und dann starten wir mit unserem nächsten Rubrikpunkt. Und den wolltest du übernehmen als erstes.
Genau, und das sind die News. Und da habe ich dann irgendwie mal so ein bisschen gestöbert und hatte dann was gesehen. Das ist jetzt aus dem Oktober 2024. Das heißt, nicht ganz aktuell, aber trotzdem ist es eine Nachricht, die, denke ich mal, interessant sein kann, weil es einfach noch nicht jeder mitgekriegt hat. Und zwar, Mercedes-Benz hat Europas erste Hightech-Batterie-Recycling-Fabrik in Kuppenheim gelauncht. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung, weil da immer die Frage im Raum stand, wohin mit den Batterien und wie geht es damit weiter? Und da hat Mercedes jetzt 96 oder die Möglichkeit, 96% der wertvollen und nun auch seltenen Materialien, Lithium, Nickel, Kobalt und so weiter, zu recyceln. Und die Anlage, die ist eben CO2-neutral, läuft mit 100% Grünstrom per Solarpower und so weiter. Also das ist schon eine wirklich schöne Entwicklung, weil eben, wie gesagt, dieses große Fragezeichen Altbatterien ja immer über den ganzen Elektroautos stand. Dieser zweistellige Millionenbetrag, der dann da eingespart werden kann, fließt eben in die durch die Grünstromversorgung und so weiter, fließt in die Zukunftstechnologie und dadurch kann man wieder sagen, made in Germany das Ganze. Also auf jeden Fall eine zukunftsweise Technologie, die da in die Wege geleitet wurde. Die Fabrik wird damit eben zum Leuchtturmprojekt für nachhaltige Elektromobilität in Europa. Das ist auf jeden Fall die Überschrift von diesem ganzen, von diesem Thema. Und dann ist es so, dass Mercedes jetzt sagt, dass 50.000 Batteriemodule pro Jahr eben aus diesen Recycling-Materialien wieder gewonnen werden können. Und da sind dann eben enge Partnerschaften mit Forschung und Industrie und so weiter. Und damit pushen sie eben Innovationen auf Weltklasseniveau. Selbst Scholz war da und hat die Eröffnung des Werkes als wichtigen Baustein der Energiewende bezeichnet. Und Mercedes beweist damit eben wieder, Premium kann auch grün und das ohne weitere Kompromisse. Also das finde ich schon wirklich, das ist ein mutiger Schritt Richtung Kreislaufwirtschaft und der hat eben doch Signalwirkung auf den gesamten Markt. Das ist eben so diese Entwicklung, wie gesagt, aus dem Oktober. Aber trotzdem, für mich war es jetzt auch das so, nochmal zu hören, eine neue, eine ganz wichtige neue Info, weil, wie gesagt, es ist immer so dieses Herakles-Schwert über dem Thema Elektromobilität in Sachen Verwertung, Akku, Recycling.
Ja, das ist ja eigentlich auch immer so eins der Hauptthemen, ne? Wenn man halt mit jemandem sich unterhält, der jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal eher Gegner der Elektromobilität ist, einfach aus Grund des, ich finde das doof, ist ja immer das erste Jahr, wo das alles abgebaut wird. Okay, damit kann man dieses Problem noch nicht beheben. Ob das überhaupt ein Problem ist, kann ich gar nicht einschätzen. Wahrscheinlich ist es das aber. Aber natürlich auch der zweite Part oder der dritte ist ja dann immer, wenn die Akkus kaputt sind, was machen wir denn dann? Da kann man halt dran greifen, ne? Dass man halt in der Materialbeschaffung vielleicht auf irgendwelche Bedingungen Acht geben kann und vielleicht ganz schlechte Dinge eher nicht unterstützt und auf anderem Wege an seine Rohstoffe kommt. Da kann man vielleicht ein bisschen dran arbeiten, aber beim Recycling, da kann man halt richtig anpacken. Und da bin ich auch tatsächlich echt überrascht, dass das überhaupt auch ein Werk ist. Nicht, dass Mercedes das anpackt oder dieses Problem für sich erkennt und es lösen möchte, sondern dass sie das auch in Deutschland recyceln. Also die haben ja weltweit, gibt es ja verschiedene Werke. Und wenn es jetzt Werke sind, die geschlossen werden, weil irgendwelche Produktionswege umgestellt werden, ist es trotzdem bemerkenswert, dass das sogar, ich sag mal, vor der Haustür gemacht wird. Also ich meine, Kuppenheim ist in Baden-Württemberg und man hätte es ja auch komplett auslagern können, hätte sagen können, okay, wir verschieben das Problem mal irgendwo anders hin. Also finde ich schon interessant tatsächlich, dass man das so löst.
das wollte ich sagen, ein schöner Anfang halt, dass man jetzt sagt, dass man zumindest schon mal die Batterien, ob sie jetzt irgendwo korrekt, in Anführungsstrichen, politisch korrekt irgendwo abgebaut wurden oder auch nicht. Das kann man an anderer Stelle natürlich diskutieren, aber es ist eben sehr schön, dass zumindest das, was jetzt schon mal da ist, zu 96 oder über 96% sogar recycelt werden kann. Das ist, finde ich, schon ganz ein super großer Schritt. Und also wenn wir uns dann auf den Akku ja nun geeinigt haben, dann ist das wirklich, wenn, dann ist das der Weg.
Ja, definitiv. Also das finde ich auch.
Mercedes eben, ne?
Vor allem packen die ein Problem an, was ja auch noch gar nicht da ist. Also, heute, Stand jetzt, kann für Mercedes die Entsorgung des Akkus ja noch gar kein Thema sein. Also die fangen ja damit schon an, sich Gedanken zu machen oder gemacht zu haben, bevor das Problem für die Marke Mercedes ja, aufgekommen ist. Also ich will nicht hoffen, dass jetzt schon, keine Ahnung, reihenweise EQS-Akkus da draußen liegen und die wissen nicht, was sie damit machen sollen. Und haben dann gedacht, ach komm, bauen wir mal eine Recyclingwerke. Also die stapeln sich ja jetzt hier bei uns in Stuttgart. Die müssen mal weg. Also ich glaube ja nicht, dass das so passiert ist.
Nee, das denke ich aber auch nicht. Also das wird schon, also von den Verkaufszahlen her sind sie ja jetzt noch in den, ich sag mal, Kinderschuhen. Und insofern ist das jetzt wirklich, dass sie das gleich mit am Anfang angegangen sind. Das finde ich sehr gut und ja, das ist dann halt der richtige Weg.
Ja, definitiv. Wobei man natürlich auch überlegen muss, ich schaue gerade mit einem Auge auf meinen Spickzettel, also der EQS ist für mich immer noch das Vorzeige neue Mercedes-Elektrofahrzeug. Ne? Als Vision EQS auf der IAA vorgestellt worden ist der 2019, das ist einfach schon mal 6 Jahre her. Und in der normalen Serienproduktion ist er seit 21. Auch das ist ja dann schon 4 Jahre altes Auto. Alt in Anführungsstrichen. Ne? Aber so neu ist die Technik dann doch schon gar nicht mehr, wie man eigentlich meint. Also mir geht es zumindest so. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Desto älter ich werde, merke ich, die Zeit geht irgendwie schneller und auch alles ist irgendwie noch viel kurzlebiger, als man es eigentlich gewohnt war. Und man guckt auf den Kalender und wundert sich.
Also das Gefühl habe ich genauso. Nur eben denke ich, von den Zahlen her ist es eben immer noch absolut in den Kinderschuhen. Aber das Thema ist schon länger da, natürlich. Oder bei Mercedes, ne? Dass sie mit dem Wagen schon deutlich länger am Start sind. Ja, und dann haben wir noch dazu jetzt ein weitaus technischeres Thema hier. Technischeres, habe ich gesagt?
Technischer hast du gesagt, ja. Technisch kann man sagen, doch.
Technischer. Na ja, gut, also auf jeden Fall haben wir jetzt eine Neuigkeit und die würdest du dann, glaube ich, mal in die Welt tragen.
Ja, sehr gerne. Wir haben tatsächlich was gefunden, was ich tatsächlich schon länger beobachtet habe. Und zwar bin ich halt trotz langsam gestiegenem Alter, wobei gestiegenem Alter, das hört sich noch älter an, als ich eigentlich bin, aber desto älter man wird, desto weiter weg kommt man ja von Spielzeugen. Aufgewachsen, wie viele Jungs, bin ich ja tatsächlich mit Lego-Steinen und ja, mittlerweile im Jahr 2025 gibt es ja auch ganz, ganz viele Alternativen und auch ganz viele Firmen, die was anders machen und teilweise besser machen, teilweise nicht besser machen. Aber da gibt es ja auch immer wieder mal Kooperationen auch mit dem. Und da gibt es ja aus den vergangenen Jahren, gab es tatsächlich von einem Klemmbausteinhersteller, also einer Lego-Alternative, gab es von der Firma Kada, gab es schon mal den AMG One beispielsweise so als Bausatz. Und jetzt als neue Kooperation hat sich aber die Firma Mattel auf jeden Fall gedacht, boah, Klemmbausteine sind der heiße Scheiß, da springen gerade alle drauf an, da mischen wir mit. Und als ich diese Schlagzeile gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich habe ich mir genau das gedacht. So, die wollen auf irgendeiner Welle mitschwimmen, was soll das schon werden? Und dann habe ich die Pressemitteilung gesehen, was sie rausbringen. Und das ist eigentlich jetzt genau der Grund, dass ich meine Meinung relativ schnell geändert habe, nachdem ich das gelesen und gesehen habe. Und deshalb möchte ich euch da auch heute mal drauf hinweisen. Und zwar machen die eigentlich so wie wir. Ne? Die machen das Gleiche, was alle anderen auch machen, aber ein kleines bisschen anders. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und zwar gibt es von Mattel, beziehungsweise ganz genau dem Mattel Brick Shop, der auch jetzt gerade erst dieses Jahr das Licht der Welt erblickt hat, gibt es ein wunderschönes Modell von unserem schönen alten Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer. Ganz im Maßstab 1:12, also tatsächlich noch so ein bisschen größer als dieses normale Sammelauto, was man normal in 1:18 in der Vitrine stehen hat. Mega schön detailliert, super schön umgesetzt, muss ich tatsächlich sagen.
Gar nicht eckig.
Ja, mega schön. Also
tatsächlich sehr schön rund, ne?
Das stimmt. Also das ist so die Besonderheit. Ich meine, Lego ist ja das, man baut aus Steinen, aus eckigen Formen irgendwie was, was irgendwie geht, so nah dran, wie es geht. Und beispielsweise der Hersteller Kada ist für Automodelle bekannt, die dann halt spezielle Teile produzieren, die es aus dem Lego-Teile-Regal im Prinzip nicht gibt, um halt Formen nachzubauen, die halt sonst komisch aussehen würden. Mattel ist da so ein Zwischenweg gegangen und hat ja eigentlich aus beiden Welten da so ein bisschen was gemacht. Also ich erkenne das ein oder andere Teil wieder, was es so als reines Lego-Teil nicht gibt, aber auch nicht zu übertrieben. Also man erkennt es immer noch wirklich als Lego-Modell, aber in einer verdammt guten Qualität. Genau. Es ist sehr gut umgesetzt. Ja. Bilder und wo ihr es kriegen könnt, schreiben wir euch anschließend wieder runter in die Shownotes. Da könnt ihr dann einfach draufklicken, dann könnt ihr euch das Ganze selber mal angucken. Aber vom Grundsatz her haben die da wirklich ein super, ja, naturgetreues Modell hinbekommen, was sich sehr, sehr exakt am Vorbild orientiert. Wir sind so bei 1600 Bauteilen, also jetzt auch nicht so übertrieben viele und haben trotzdem echt, ja, ein realistisches Modell dann vor uns stehen, wenn man es dann zusammengebaut hat. Also man kann Türen, Kofferraum, Motorhaube öffnen, was man so ganz normal auch kennt. Ganz cool gelöst ist tatsächlich, das ist nicht ganz maßstabsgetreu, aber ganz cool gelöst, man hat halt links neben dem Lenkrad ist halt so ein Legostein, den kann ich halt nach vorne drücken, damit öffnet man die Motorhaube, dann flippt die so ein bisschen hoch, dann kann man die aufziehen. Wir haben Ersatzrad im Kofferraum, wir haben einen detaillierten Motor, wir haben einen super detaillierten Innenraum, wir haben als so Bauteil, was es halt eigentlich nicht gibt, halt ein Nachbau von dem schönen alten Lenkrad, ne, von diesem Speichenlenkrad. Wir haben einen Rückspiegel integriert, der ja so auf dem Armaturenbrett aufsitzt, was wiederum ein Sonderteil ist. Anderes Sonderteil ist wirklich hinten so die Heckscheibe, die Heckscheibenpartie, die ist ja relativ ikonisch. Die kann man halt nicht wirklich in eckig nachbauen und die haben sich halt dafür entschieden, okay, wir nehmen ein Sonderteil. Finde ich, ist die richtige Entscheidung in dieser Überlegung gewesen. Also das haben sie echt ganz schön umgesetzt. Die Flügeltüren kannst du aufschwenken. Die sind halt auch so ein bisschen unterstützt, dass sie nicht einfach die Flügel hängen lassen. Wortwitz incoming. Und haben auch einen wunderschönen Kühlergrill. Also das ganze Teil ist super schön umgesetzt. Dann gibt es noch so zwei Punkte, die so der ganze, ja, dem Ganzen irgendwie dann nochmal so das i-Tüpfelchen aufsetzen, im Sinne von, die machen mal wieder etwas anders. Du hast halt einmal bei diesem Modell einmal so eine kleine Plakette dabei, so als Fahrzeugplakette, ne, als Limited Edition so ein bisschen gemacht, die ist in Metall gehalten. Dann hast du dazu ein kleines Automodell in 1:64, ein Hot Wheels Auto tatsächlich, so ein Sammlerauto dazu. Finde ich ganz cool, dass man das nochmal mit aufgegriffen hat. Der ist auch echt hübsch gestaltet, mit Flügeltüren offen. Ist ein hübsches Modell, kannst du dir auf den Schreibtisch oder so in die Ecke setzen. Das ist echt ganz schön oder einfach mit in die Vitrine. Und jetzt kommen wir zu dem, was macht Mattel, was andere nicht machen. Die haben tatsächlich Metallteile verarbeitet. Man verbaut selber dann auch verschiedene Metallteile. Das Mercedes-Emblem ist wohl ein Metallteil. Beim Lenkrad, je nach Anbieter des Sets, liest man es mal so, dass es sein könnte. Ich bin nicht sicher, ob das Kunststoff ist, aber auf jeden Fall auch die Radkappen sind in Metall gehalten. Und das ganze Design des Interieurs, da muss ich sagen, ich bin immer ein Freund von Prints, also nicht von Aufklebern, die sind halt mit Aufklebern gelöst. Aber das sieht tatsächlich auf dem Bild echt ganz cool aus. Schön wäre es, wenn es gedruckt wäre. Ne? Aber ist echt schon schön.
Und das sieht sehr, sehr hochwertig aus und toll gelöst.
Ja, finde ich auch. Also definitiv, das wird ein richtig schönes Modell sein. Und ja, wenn du dich dann noch erinnerst, wie das aussah, wenn man den 300 SL früher so im Renntrim schon mal gesehen hat, mit diesen schönen Abdeckungen auf den Scheinwerfern und so weiter. Es sind Austauschteile dabei. Du kannst deinen SL umbauen. Du kannst ihn mit anderen Radkappen ausstatten. Du kannst die normalen, bekannten Radkappen drauf machen, ne, mit dem schönen Stern drauf. Du kannst aber auch die Rennfelgen montieren mit dem Zentralverschluss. Du kannst eine Rennversion des Wagens bauen. Da fliegt dann der Beifahrersitz raus, andere Motorhauben, Lufteinlässe, andere Stoßstangen, andere Scheinwerfer. Du kannst die Rennlackierungsaufkleber aufbringen. Gut, das macht man einmal, das kann man nicht immer wechseln mit den Aufklebern. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Aber dieses ganze Teil, du bekommst dieses Auto mit den Umbauteilen, 1600 Teile. Du bekommst dieses Mini-Hot Wheels-Fahrzeug in der Plexiglas-Vitrine. Diese Signature Plate, die kannst du übrigens vors Auto legen, dass man erkennt, es soll ein Hot Wheels-Fahrzeug sein. Oder du kannst es unterm Fahrzeug irgendwie am Unterboden kannst es eindrücken. Da ist halt so eine Noppe drin und kannst da diese Platte wohl auch montieren. Dann liegt die auch nicht lose rum, hast alles zusammen. Und das Ganze zu einem hervorragenden Preis, muss ich sagen. Also ich war echt überrascht. Der normale Preis liegt irgendwie bei 139,99. Du kannst es allerdings aktuell mit Datum heute bei der Aufnahme ist es bei, für mich ist es eigentlich ein Computerteileanbieter, bei alternate.de kannst du es aktuell bestellen. Ist auch ein seriöser Shop, habe ich schon mehrfach bestellt. Also ne, alle Angaben ohne Gewähr, aber ich habe da noch nie Probleme gehabt. Bisher alles prima. Die geben gerade sogar noch 20 Euro Rabatt. Das heißt, gerade jetzt im Moment 119,90 Euro. Da kannst du nichts falsch machen.
Das wollte ich sagen, das ist wirklich ein super Preis dafür. 119 Euro, einwandfrei.
Also das finde ich mega.
Das muss man sagen. Ja, aber es ist wirklich ein schönes Modell. Und nochmal dann jetzt, ich meine, ist die Frage, wie lange sie das für den Preis anbieten. Aber man sieht eben auch schon, dass da eben auch Sammelpreise im Moment schon gefordert werden oder verlangt werden.
Genau, wir haben eben schon mal geguckt, kannst du es auf eBay für 300 Euro schon kaufen, was natürlich komplett wirr ist. Ne? Also Erscheinung ist tatsächlich jetzt im Sommer wurde angegeben. Du konntest es ab 2. Mai vorbestellen, aber du findest es in diversen Online-Shops, Spielwaren, Shops, ob es jetzt, wo hatten wir eben geguckt hier, nicht My Toys, wie heißt die? Ich komme gerade nicht drauf, weil diversen Kinderspielzeuganbietern kannst du es bestellen. Wie gesagt, bei Alternate haben wir es gefunden. Bei Amazon ist es zwar gelistet, aber noch ohne Preis. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwann dann zu kriegen sein. Den aktuellen Link mit dem jetzigen Preis, den packen wir euch auch unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr einfach draufgehen, könnt ihr gucken, wenn das was für euch ist. Ja, also ich finde es mega.
Soweit ich das weiß, gibt es da aber jetzt auch keine Info in Sachen Limitierung, ne?
Nee, da habe ich tatsächlich auch nicht
also gefunden. Vorerst wird's mal offen vertrieben und irgendwann wird es aber ganz sicher nicht mehr geben, wie das meistens mit den Lego-Sachen ja ist. Oder in dem Fall jetzt ist es ja nicht Lego, aber das wird eine Zeit lang vertrieben, naja, und dann fangen die Sammelpreise an.
Genau, das stimmt. Der Vollständigkeit halber, mir fällt gerade ein, Modell 36 cm lang, 36, also ist schon nicht ganz so klein und so 10 cm hoch, ne? Mit geschlossenen Flügeltüren. Ja, also passt schön. Entweder noch auf den Schreibtisch oder in die Vitrine. Da kann man das durchaus noch schön daneben stellen. Also das wäre definitiv was für meines Vaters Sohn, definitiv.
Ja.
Wo ich tatsächlich auch relativ gehypt drauf bin, hatte ich ja eben schon mal kurz angesprochen, die Firma Kada. Die sind ja eher bekannt für nicht Richtung Lego-Technik, aber schon auch Automodelle, aber auch halt zum Fahren mit Fernbedienung. Da gibt es das ein oder andere Modell, auch den AMG One haben die ja gemacht, auch für nicht ganz billig, aber im Verhältnis dazu, was man bekommt, ist es echt ein mega Preis mit Fernsteuerung, mit Motoren und allem drum und dran. Schönes Modell. Was jetzt allerdings gerade letzten Monat, also im Mai noch vorgestellt wurde auf der Spielwarenmesse, es kommt ein neuer AMG von denen und zwar ein AMG GT3 im Set. Der wird knallorange sein, in dem AMG Orange, Renntrim, Kühlergrill, diese schönen ikonischen Lamellengrill angedeutet. Der sieht auf dem Produktbild schon mega aus. Der ist noch nicht ganz final. Der wurde unter Vorbehalt auch nur präsentiert, wobei die Aussage ist ein bisschen komisch, weil ich weiß, wenn ich was auf einer Messe für eine andere Firma präsentiere, darf ich das nur nach der finalen Abnahme machen. Also die können das nicht präsentieren und dann darauf warten, dass AMG sagt, ja, dürft ihr produzieren, dann dürften sie es keinem zeigen. Offiziell war die Aussage, die warten noch darauf, dass AMG das Go gibt. Kann ich mir nicht vorstellen, das passt irgendwie nicht zusammen, aber das steht tatsächlich auch so in der Pressemitteilung. Aber es wird so erscheinen, weil sonst hätten sie es keinem gezeigt. Also dann hätten sie es versteckt. Es soll dieses Jahr noch rauskommen, wahrscheinlich im August. Das Ganze in 1:8, also noch einen Tacken größer. 3300 Teile. Preis ist noch nirgendwo durchgesickert. Da müsste man dann halt mal gucken. Und ja, ich merke aber auch gerade, ich habe mich versprochen, nicht 3300 Teile, 5000 Teile circa. Der AMG One lag bei 3300 Teilen und der AMG GT, der wird noch ein bisschen mehr Teile schlucken. Habe ich eben versprochen.
Das wird aber ein Klopper mit 1:8, sagst du, ne?
Ja, ja.
Das wird eine ordentlich große Nummer.
Also es gibt eine...
Da bin ich aber gespannt.
Es gibt so ein Mockup-Bild, da steht Packaging Size drauf, was ja übersetzt die Produktverpackungsgröße sein soll, was mich aber auch wundert, weil warum sollte man irgendwo angeben, wie groß die Schachtel ist, aber da steht 56 Zentimeter. Man müsste gucken, was draus wird.
Gut, ich wollte sagen, lässt drauf schließen, dass zumindest viele einzelne Tütchen da drin sind, also insofern das Modell auch groß wird. Aber gut, sagt nicht viel über die Endgröße aus, ne, am Ende.
Nee, das ist wohl richtig. Also das sagt irgendwie nichts aus. Vor allen Dingen, mich wundert halt, dass sie das so angeben mit einer Packungsgröße. Also das macht irgendwie für mich nicht so ganz den Sinn. Ja,
man das lässt ist irgendwie ein bisschen komisch.
Ja. Allerdings denke ich halt eher, dass es die Modellgröße ist, weil der AMG One, den sie ja gemacht haben, gleicher Maßstab, der war halt 55 cm lang. Ist ähnlich, ne? Das passt.
Würde passen.
Und da hat man halt für zwei, also wirklich, das war der Listenpreis bei denen selber, ganz oft auch rabattiert und man kriegt diese schon mal so um die 220, 230 Euro. Aber so der normale Preis bei denen war 270 Euro, inklusive Fernbedienung und Motoren. Das musst du dir mal überlegen, das war da schon alles drin. Soweit ich auch weiß, war eine Beleuchtung auch mit drin und das war alles inklusive. Also das war jetzt nicht so, dass du da das noch extra kaufen musstest, so wie man es damals aus dem Lego-Teileregal kannte. Da hast du halt für 300, 400 Mark was gekauft, plus Motoren, plus Fernbedienung, die es ja nur kabelgebunden damals gab. Ne? Das ist alles da drin. Also du hast eine Beleuchtung in dem Fahrzeug, du hast eine Fernbedienung, du hast verschiedene, ja, ich nenne es jetzt einfach trotzdem mal Servos, ne? Auch wenn es eher Motoren sind, die das Fahrzeug antreiben. Du konntest per Fernbedienung bei dem AMG den Heckspoiler ausfahren und also Spielereien. Also da hast du halt auch echt ein Modell, was jetzt kein Rennspielwagen ist, aber auch schon ein schönes Spielauto, mit dem du mal durchs Wohnzimmer auf- und abfahren kannst. Ne? Und ich denke, ja, in diese Richtung wird halt der GT3 auch gehen. Also da denke ich, da geht die Reise hin. Und ja, das könnte dann halt auch sehr interessant für den einen oder anderen sein, der entweder Spaß an so einem Auto hat, der sagt auch, ich baue es einmal zusammen und stelle es mir hin, oder der einfach Spaß an Klemmbausteinen hat. Ne?
Ja, naja, also auf jeden Fall mindestens zum Hinstellen. Ne? Und das Zusammenbauen ist ja immer mein Highlight dann. Das Zusammenbauen, das macht Spaß. Das,
ja,
ist schon mal
das,
die erste Feier. Naja, und dann das alles Weitere. Ne? Hinstellen, angucken, spielen, wie auch immer.
Gut.
Da bin ich mal gespannt.
Ja, ich auch. Also das sind auf jeden Fall zwei Modelle, die mich wirklich interessieren. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wo ich die noch unterbringen soll. Und sind wir ehrlich, es sind weitere Staubfänger, die man irgendwie abstauben muss. Aber es sind, also ich finde beides echt interessante Modelle. Das von Mattel finde ich echt mega interessant. Die bringen auch verschiedene Hersteller tatsächlich raus.
Ja, dann
sind
wir
schon wieder einen Schritt weiter, ne?
Genau. Und jetzt auch bei unserer letzten Rubrik, die da Freud und Leid aus unserer eigenen Welt am Mercedes berichtet.
Das stimmt leider Gottes. Ja, wir haben ja beide so ein bisschen, also wir beide haben ein bisschen Leid ertragen, nenne ich es jetzt einfach mal, in der vergangenen Woche mit unseren eigenen schönen Sternen. Der eine mehr, der andere weniger. Möchtest du anfangen, Jörn? Was ist dir widerfahren oder möchtest du mir erstmal lauschen?
Na, ich fange mal an.
Okay, sehr gerne.
Also ich habe mir überlegt, dass ich mit meiner Freundin schön in Urlaub fahre, mit meinem 124er T-Modell. Und war auch alles schön, als wir losgefahren sind. Allerdings fing der Wagen dann schon beim Losfahren an, so ein bisschen zu tackern oder sägen, nennt sich's. Dass er immer auf 3000 Umdrehungen hochging und wieder auf 1000, ich sag mal so 800 Umdrehungen abfiel und immer wieder auf 3000 hoch. 800, 3000. Das die ganze Zeit in einer Tour. Am Anfang nicht, aber das wurde dann, je weiter wir dann so am Fahren waren und je weiter wir dann weg waren von heimischen Gefilden wurde das Ganze immer schlimmer. So dass ich dann eigentlich im Grunde nur noch, der Wagen nur noch gesägt hat. Dann Elektrikprobleme, Sicherung irgendwann ausgetauscht und gedacht, dass diese Torpedosicherung, dann mache ich mal was Gutes. Bau aus, alle neu eingesetzt und dann waren es Kunststoffsicherungen, die dann mal die eine, dann die nächste, bis ich dann irgendwann alle getauscht habe. Dass da diese Kunststoffkörper von den Torpedosicherungen geschmolzen sind. Die Sicherung selber war intakt, hatte aber eben nur einfach keinen Kontakt mehr, weil die Länge dann sich verändert hat und somit nicht mehr in der Klemme stand, diese Sicherung. Und sowas, das waren dann so, leider, ich sag mal, viele, viele Kleinigkeiten, die dann irgendwann eben, wie gesagt, doch sehr zahlreich vorhanden waren. Und es war so, dass dieses Sägen mir so einige Blicke mit Kopfschütteln eingebracht haben, weil ich stand natürlich auf einer Rückreise jetzt, das war leider viel Rückreiseverkehr und da stand ich dann dick im Stau und immer nur Stop and Go und konnte nicht einfach die Kupplung mal kommen lassen und rollen lassen, weil der Wagen halt die ganze Zeit hochgedreht hat auf 3000, dann wieder fallen lassen auf 1000 und so weiter, sprich er hat Gas gegeben. Also es war auf jeden Fall auch im Stau stehen, die ganze Zeit dieses Sägen und dann sind Fußgänger vorbeigelaufen, haben mit Kopf geschüttelt, weil sie dachten, dass ich da am Pumpen bin und somit den Stau beschleunigen will. Naja, das hat dann doch einige Nerven gekostet, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich dann doch so zum Schluss, und ich muss dazu sagen, die Rückreise im Normalfall 4 Stunden, durch diesen Rückreisestau das Ganze 8 Stunden gedauert hat. Und ich war maximal gestresst.
Das kann ich nachvollziehen. Hauer, 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 hauer.
Ja, da war alles vorhanden, wirklich.
Also verschiedene Parts von deiner Schilderung, da fallen mir natürlich auch direkt ein paar Dinge zu ein. Also das Ding mit diesen Sicherungen, das habe ich auch schon durch. Es war eine Zeit lang, waren die Originalen bei Mercedes tatsächlich gar nicht mehr lieferbar, von einer Weile. Also wenn ich das sage, das ist schon locker 10 Jahre her. Und man ist halt irgendwie zum Obi oder so, wo es halt gerade was gab, hat sich dann irgendwelche Sicherungen geholt. Die waren halt aus Kunststoff. Und ich hatte es halt auch im Coupé schon, dass die Sicherung vom, ich bin nicht sicher, Radio oder irgendwie Scheinwerferanlage, die hatte sich in den Sicherungsblock schon reingeschmolzen. Also ich habe ganz viel Glück gehabt, das noch rauszukriegen. Und ich habe auch alles wieder auf Keramiksicherungen getauscht. Und also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, kauft diese Kunststoffsicherung nicht. Die Original-Keramiksicherung kriegt ihr bei Mercedes. Aktueller Stand. Letztes Jahr gab es die definitiv zu kriegen. Wie es dieses Jahr aussieht, weiß ich nicht. Aber ihr findet die online, definitiv. Es muss nicht zwingend von Mercedes sein, aber ihr findet Keramiksicherungen und kauft diese Plastikdinger nicht. Also der Schmelzeinsatz an dieser Sicherung ist ja eigentlich dieser Metallstreifen. Und wenn der hält, aber das Kunststoff schon schmilzt, kann die Sicherung nicht toll sein. Also auch da lasse ich mich gerne korrigieren, ob das genau der richtige, also ob das das richtige Verhalten dieser Sicherung ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also in meinen Augen ist das einfach ein minderwertiges Produkt, was nicht so hergestellt ist, dass es so ist, dass wir es einbauen wollen. Also ich kann da tatsächlich nur von abraten.
Das würde ich genau so unterschreiben wollen.
Definitiv.
Also ich bin dann auch, also es sind so 1300 Kilometer, die wir ungefähr gefahren sind und ab dann, wo ich dann die Keramiksicherung, die hatte ich zum Glück alle eingepackt, die ich rausgenommen hatte, nur einfach mal prophylaktisch, die hatte ich alle mitgenommen und dann komplett wieder zurückgebaut und ab da lief's.
Ja.
Das war dann kein Problem mehr. Also da kann ich auch ganz klar sagen, diese Keramiksicherungen sind, ich weiß, mir war nicht bewusst, dass in Sicherungskasten so viel Hitze ist. Diese Metallstreifen, die normalerweise, wenn die Sicherung anschlägt, dann soll ja dieser Metallstreifen schmilzen. Dazu ist es bei keiner einzigen dieser Sicherungen gekommen, sondern es ist alles immer nur der Kunststoffkern von diesen Torpedosicherungen geschmolzen. Und somit war dann eben einfach die Länge nicht mehr gegeben und der Kontakt nicht mehr da.
Ja. Also ich meine, ich bin meines Zeichens kein Elektriker, ne? Aber meines Erachtens ist es einfach so, dass der Schmelzpunkt von dem Kunststoff geringer ist als die des Metallstreifens. Wahrscheinlich ist der Streifen einfach zu dick gefertigt und er passt einfach nicht zu der Amperezahl, die draufsteht. Aber das darf halt so rum nicht sein. Ne? Also auch im Haussicherungskasten hast du ja einen Schmelzeinsatz in diesen, ich glaube, heißen die auch Torpedosicherung, diese Drehsicherung, diese Hauptsicherung, diese etwas dickeren, ne? Genau. da hast du ja auch diesen Schmelzpunkt drin, der dann vorne rausfällt, dass du siehst, dass sie ausgelöst hat. Das ist ja auch ein Schmelzverfahren. Also du hast ja einen Keramikkörper, wo das Metall drin absichtlich schmilzt, um die Sicherung auszulösen. Das wäre in diesem Falle, würde ja der Keramikkörper eher durch Hitzeeinwirkung kaputt gehen als das Metall. Dann wäre ja auch da irgendwas nicht im richtigen Gleichgewicht. Also für mich sind das einfach komplett minderwertige Dinge, die man da auf den Markt geworfen hat, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe das schon von so vielen Leuten gelesen. Mir ist es selbst so gegangen. Du hast es jetzt geschildert. Es kann ja nicht sein, dass dann mal beim Obi mal war, da waren mal schlechte und die von woanders waren in Ordnung. Also ich glaube, die sind vom Grund auf, ist das einfach Mist. Also ich kann es echt nur keinem empfehlen, die Dinger einzubauen. Notlösung, ja, du bist auf der Autobahn, du hast gerade irgendwie ein Problem am Rastplatz, gibt's nur die, ja, kannst dir irgendwie helfen. Ne? Da ist halt nichts.
Dann ist es einfach.
Aber wenn du die Wahl hast und jetzt welche kaufen musst oder möchtest, kannst du die nachkaufen. Und wie gesagt, Stand letzten Jahres gibt es sogar das originale Sicherungsset, was nicht zum Auto gehörte, aber du weißt, was ich sagen will. Ne? Es gibt halt so ein Nachkaufset bei Mercedes, ein kleines Kartönchen, da sind die verschiedenen Amperezahlen drin. Und das war letztes Jahr auch wieder lieferbar. Und wir reden
da muss
halt
ich tatsächlich sagen.
Von, also nicht Pfennigspreisen das jetzt nicht. Die sind gar nicht so billig, aber mir bringt es noch nichts, wenn mir die Karre abfackelt.
Sie funktionieren.
Genau, und die funktioniert. Ne? Definitiv.
Genau. Also ich habe tatsächlich im Internet geguckt und beim ich sag mal, naja, bei Online-Kaufhaus halt habe ich geguckt und da habe ich dann diese Torpedosicherung gesucht. Und tatsächlich habe ich da jetzt nur aus Kunststoff welche gefunden. Also Keramiksicherung habe ich beim großen Online-Anbieter nicht gefunden.
Ah, du darfst die ruhig nennen. Wir haben ja auch einen Partnerlink. Also wenn wir einen Amazon-Link hier teilen und ihr klickt da drauf, dann haben wir auch was davon und ihr finanziert den Podcast ein bisschen mit. Also du darfst ruhig Amazon sagen, das ist nicht schlimm.
Okay, dann mache ich's. Amazon. So, ich habe bei Amazon nachgeguckt und da waren tatsächlich, vielleicht habe ich auch den falschen Suchbegriff noch eingegeben, da waren tatsächlich eigentlich die Angebote, was ich gesehen habe, alles nur Kunststoffsicherung. Dann hatte ich aber nicht Keramik eingegeben. Ich habe nur Torpedosicherung eingegeben und dann geguckt, was da angeboten wird. Und das Allermeiste ist dann tatsächlich Kunststoff. Das heißt, man muss dann schon Keramik auch gesondert eingeben.
Ja, das ist richtig. Ist ein bisschen schwierig. Auch das, wo du mal drüber gestolpert bist, manche gehen auch hin und benennen die nicht als Torpedosicherung, sondern als Keramiksicherung. Wenn du dann den Text liest, sind sie aber trotzdem aus Kunststoff, weil die dann Keramik irreführend nicht als Materialbezeichnung verwenden, sondern als Bautyp. Auch da muss man tatsächlich teilweise aufpassen.
Ja, da muss man tatsächlich genau hingucken, dass man eben nicht die Kunststoffdinger hat. Ne?
Genau. Und eine Zeit lang waren die echt wie Gold aufgewogen, weil es gab halt keine.
Genau. Und dann war da noch dieses Sägen, wo du hattest du aber einen Tipp.
Genau, also dieses Sägen, da habe ich tatsächlich erst an etwas gedacht, was ich mal mit dem Kombi von meinem Vater hatte, aber dann habe ich halt mal überlegt, was war da genau, und das ist auch schon Jahre her, viele Jahre her, und dann ist mir eingefallen, nee, es war ja was ganz anderes. Dein Problem, das wird irgendwas mit dem Luftmassenmesser sein, gehe ich mal stark von aus. In der Regel, wenn du den Luftfilter abnimmst, ist am Luftmassenmesser außen so ein längliches Bauteil eingeschraubt. Das ist dieser Poti vom Luftmassenmesser. Also wenn du halt auch online guckst nach Luftmassenmesser Poti, wirst du das finden. Das ist halt ein Bauteil, was die was die Regelung übernimmt vom Luft- und vom Leerlauf und so weiter. Und da ist halt so eine Leiterbahn drauf, die wirklich mechanisch bewegt wird, wie so ein Tachozeiger, nenne ich es jetzt einfach mal ganz, ganz laienhaft. Und wenn da diese Leiterbahnen nicht mehr so sind, wie sie sollten, oder geschlossen sind, obwohl sie das nicht sollten, dann hast du da tatsächlich das Problem, dass der das schon mal macht. Also ich tippe auf entweder das Bauteil Luftmassenmesser mit der ganzen Mechanik, vielleicht ist es sogar auch nur schwergängig oder angeharzt oder hängt in einer Position, wo er nicht schließen kann oder nicht ganz aufgehen kann, oder halt wirklich dieser Poti. Also eins von diesen beiden Sachen wird das höchstwahrscheinlich sein. Also das ist so das, was ich da so kenne und auch schon bei vielen Leuten mal kennengelernt habe, dass es daran tatsächlich gelegen hat.
Naja, das wollen wir nochmal probieren.
Ich muss mich einmal gerade leider hier so ein bisschen räkeln. Ich hoffe, ihr hört das nicht so ganz extrem. Meine Maus ist nämlich gerade leer und die blinkt ganz wild, dass sie geladen werden will. So, jetzt liegt es auf der Ladestation. Wir können hoffentlich weiterreden. Genau, wo ich aber dran gedacht hatte, was mein Vater mal hatte, der hatte damals einen 300 TE und wo du jetzt schon sagst, die Fußgänger haben dich immer mal ein bisschen böse angeguckt oder komisch, kannst du dich wahrscheinlich jetzt extrem in meinen Vater hineinversetzen. Er hatte das Problem. Ich muss vorsagen, er war irgendwann so genervt von dem Wagen, dass er den verkauft hat, hat den Fehler nicht weiter verfolgt. Und ich habe nur eine Vermutung. Also ich kann dir sagen, was passiert ist und ich kann dir sagen, aus welchen Gründen oder beziehungsweise was das Auto gemacht hat. Die konkreten Gründe habe ich nur eine Vermutung. Um das Ganze mal sehr kompliziert auszudrücken. Meines Erachtens war es ein Problem mit dem Getriebesteuergerät, Automatik.
Ja.
Das war nämlich auch relativ ölig, da ist irgendwie mal Öl reingelaufen. Ich hätte das halt mal ausgetauscht und geguckt, ob es dann gut gewesen wäre. Er hatte das halt, wenn er langsamer gefahren ist, so im Rollen war, auf eine Verkehrshügel zugerollt ist oder auch an der Ampel angehalten hat, der Wagen ist nicht mehr normal, also sporadisch, nicht immer. Man konnte sich nicht mehr darauf einstellen, der ist halt sporadisch, ist der so angefahren, als wenn du den Kickdown getreten hast.
Oh ja.
Also der hat halt tatsächlich beim leichten Rollen oder leichtem Gas geben, hat das Steuergerät manchmal den Befehl gegeben, ey, die Kickdown-Taste ist getippt und hat einen Gang runtergeschaltet halt, je nachdem, in welchem Gang du halt warst. Also dann halt meistens einfach in den ersten und hat halt dann dementsprechend auch einen Satz nach vorne gemacht. Weil der Automatikfahrer 124 weiß, in welchem Gang fährt er natürlich immer an, grundsätzlich. Richtig, im zweiten ersten? Gang. Im zweiten.
Ist nicht wahr.
Ja. Den kannst du halt nur durch den Kickdown-Schalter beeinflussen oder wenn du eine Automatik hast, wo du manuell hoch und runter schalten kannst, kannst du den halt oder mit dem Berganfahr- bzw. Schneekettenumschalter, ne, kannst du den halt ein bisschen triggern, dass du dann halt im ersten Gang anfährst. Oder halt eben halt nicht, ne, je nachdem, was du halt machen möchtest mit durchdrehenden Reifen. Aber grundsätzlich fährt die Mercedes-Automatik, korrigiert mich gerne. Ich bin eher so in den 90er Jahren unterwegs, aber die fahren alle im zweiten Gang an. Ich weiß nicht, ob es jetzt Ausnahmen bei AMG gab, ob es jetzt Ausnahmen ab einem gewissen Baujahr gibt. Ne? Also da gerne, wer es besser weiß, gerne Bescheid geben. Aber der Standard 190er, 126er, 124er, die fahren grundsätzlich, fährt die Automatik da im zweiten Gang an. Weil Mercedes, die Schwaben, Gelassenheit, dahingleiten, langsam, nicht mit viel Gas von der Ampel losfahren, sondern ganz langsam dahinschweben. Also ich glaube, wenn ich heute in eine aktuelle C-Klasse einsteige, läuft das vielleicht ein bisschen anders. Ich bin halt tatsächlich nicht der Neuwagenfahrer. Ich habe auch noch nie einen Mercedes-Schaltwagen gefahren. Noch nie, keine Ahnung. Weiß nicht, ob die schöner sich fahren lassen als ein alter Daihatsu oder so. Aber wie gesagt, 80er Jahre, 90er Jahre Mercedes-Automatik, immer zweiter Gang. Und dementsprechend kannst du dir halt vorstellen, wenn du halt beim 300er aus dem Stand Kickdown trittst und er dann halt im ersten anstatt im zweiten Gang anfährt, halt einen Satz nach vorne, auch bei gar nicht so viel PS tatsächlich.
Also ich habe jetzt noch einen 95er Astra Automatik und da muss ich ganz ehrlich sagen, das werde ich ausprobieren. Das weiß ich gar nicht.
Da bin also ich sehr neugierig.
Gucken, ob ich das irgendwie, ja, weiß ich nicht.
Also vielleicht ist das ja tatsächlich gar kein Mercedes-Ding, vielleicht ist das ja ein Automatik-Ding.
Ja, um gegebenenfalls noch einen Kickdown, also ein schnelles Anfahren zu haben, dass die einfach generell sagen, wir fahren im zweiten an. Möglich ist das, ne?
Vielleicht finden wir auch raus, es ist gar kein Automatik-Ding, vielleicht ist es ja ein German-Thing. Vielleicht sagt ja der Citroën-Fahrer, was ein Quatsch, habe ich noch nie gehört, ich bin froh, dass das Auto überhaupt fährt.
Ja, kann auch sein.
Wir haben gar keine Gänge, wir haben nur an oder aus.
Genau. Gibt nein, nur vorwärts aber, und rückwärts. Ja.
So sieht das aus, ja.
Ja.
Ja,
du hattest aber auch noch eine Begebenheit, ne?
Ja, aber ich muss ja erstmal nachhaken bei dir. Also wenn du da das halbe Wochenende ja für eine 4-Stunden-Strecke 8 Stunden fährst, dann können wir das ja nicht in 2 Minuten hier abfrühstücken. Also das müssen wir schon ordentlich würdigen, oder meinst du nicht?
Das stimmt.
Das war ja so die erste richtige Fahrt, nenne ich es jetzt mal, mit deinem neuen Alten. Ne, um
also wollte ich sagen, mit dem neuen
Alten. Das mal so aufzugreifen. Hast du denn sonst irgendwie was, wo du sagst, ach, der, keine Ahnung, der zieht ein bisschen in eine Richtung oder der hakt irgendwie was oder ist einfach entspanntes Fahren oder hast du direkt noch mehrere Fässer an Baustellen da jetzt an dem Wochenende gefunden, wo du dran musst?
Ja, also ich habe jetzt gesehen, also ein Übel war, dass der Wagen nicht mal die Vorrüstung hat für eine automatische oder elektrische Antenne. Das heißt, das Stromkabel, das muss ich noch nach vorne ziehen. Das habe ich aber noch gemerkt, bevor ich losgefahren bin, natürlich. So hatte
ich dachte, auf der Autobahn hast du gemerkt, auch ich wollte eigentlich gerade die Antenne nachrüsten, aber ich habe da kein Kabel. So aus Langeweile. Im Stau wird man ja kreativ.
In der Tat. Nein, also das tatsächlich, es war nur Dinge wie, die Schließautomatik, dass die Klappe zuzieht. Dass das noch nicht richtig funktioniert, da müssen wir nochmal gucken, irgendwie, das war nicht richtig eingestellt oder was. Auf jeden Fall war die nicht jedes Mal zu. Ich musste sie doch relativ doll zuhauen, damit sie dann auch wirklich verschlossen war. Ansonsten, wenn man jetzt nur raufgelegt hat, dann hat das diese Zuziehautomatik, die hat dann auch ihr Geräusch gemacht, aber man konnte die Klappe trotzdem einfach aufmachen.
Okay.
Ich denke, das ist einfach eine Einstellungssache jetzt, weil die Klappe, die hatten Kumpel und ich zusammen wieder eingebaut, nachdem sie lackiert worden war. Ich denke, da ist einfach nur irgendwas nicht richtig eingestellt oder irgendwie so. Also das wird sicherlich noch funktionieren. Die Klappe ging ja zu. Aber der Wagen hat sich sonst wirklich sehr, sehr, sehr wacker geschlagen. Also wenn ich ganz normal im Lastbereich gefahren bin, also sprich Gas gegeben habe auf der Autobahn, ist der wirklich, wirklich super gefahren. Da kann man wirklich gar nichts sagen. Nur eben diese Nervenfresser mit den Sicherungen wieder rechts rangefahren. Gut, nach dem dritten Mal habe ich dann alle getauscht, dass man dann, dieses Sägen, meine ich. Das war natürlich eine Nummer, naja. Also das hat mir im Grunde die Nerven geraubt. Alles andere war eigentlich entspannt. Achso, mir ist der Endtopf vom Auspuff ist mir noch runtergefallen. Beziehungsweise nicht ganz runtergefallen. Die Gummis, die haben es dann so irgendwie noch halbwegs gehalten, waren schon sehr porös. Da habe ich dann aber so eine Endlosschelle dabei, die ich dann aus Edelstahl, die ich dann da umzugemacht habe und alles gesichert habe. Das hat dann auch die ganze Tour lang gehalten. Aber so muss dann eben ein neuer Endtopf noch ran. Aber wie gesagt, das sind Verschleißteile, da will ich gar nichts sagen. Das ist alles im grünen Bereich, war natürlich so eins nach dem anderen dann doch irgendwann viel.
Ich muss jetzt gerade tatsächlich dran denken, Auspuff durchgegammelt hatte ich mal beim 190er. Da hattest du dann jetzt ja wiederum aber den Vorteil des Kombis, der sitzt ja quer hinten drunter, ne? Parallel zur Stoßstange, will ich es mal nennen. Bei Limousine oder jetzt in dem Falle bei meinem 190er sitzt der ja quasi in Fahrtrichtung länglich. Und der war natürlich nicht abgegammelt hinten am Auslass, sondern natürlich am Einlass. Und ich hörte halt irgendwas schleifen, also der hing scheinbar schon auf dem Boden und war im Sommer Fenster offen, also ich konnte es echt gut hören und war direkt in der Nähe von der Tankstelle bei uns und dachte auch, fährst du da eben drauf, da kannst du ja am sichersten anhalten und auf diesem letzten halben Meter zu dem Platz, den ich mal ausgesucht hatte, wo ich anhalten wollte, habe ich das Auto automatisch wie bei der DTM aufgebockt, weil der ist halt runtergefallen. Ja. Und hat sich halt auf, also der stand halt mit dem Heck auf dem Auspuff und ich denke so, Scheiße, was machst du denn jetzt?
Und genau davor hatte ich auch Angst, auch wenn er quer war, hatte ich Angst, dass das Ding sich irgendwie verdreht, verwurstelt und genau das, ja. Wie bist du runtergekommen?
Ich habe tatsächlich den Gang rausgemacht und habe das Auto einfach nach hinten angestupst und dann ist er wieder runtergefallen.
Und hattest du da größere Schäden dann?
Nee, gar nichts, tatsächlich, also. Das war Pillepalle. Ich habe das Ding abgemacht, in den Kofferraum gelegt, bin dann ohne Auspuff nach Hause gefahren und hatte dann irgendwie für ein Apfel und ein Ei damals, keine Ahnung, ich hatte ja kein Geld mit 19, 20, ne? Hab dann wirklich für ein Apfel und ein Ei einen Lorenzer Endpot bekommen. Den habe ich dann gefahren, bis der Wagen dann kaputt war und den habe ich auch ganz gut weiterverkauft, kann ich mich erinnern. Also. Wobei, wenn man den heute noch hätte, wäre der deutlich mehr Geld wert. Aber das ist ja eigentlich bei allem so, wenn man da zurückblickend überlegt, was man da mal hatte. Ne? Also, wenn ich halt denke, ich hatte auch damals einen letzte Serie, letztgebaute Serie, ein 500 SEC, Baureihe 126, also dieses richtig schöne, dicke, fette Coupé. Und den habe ich damals für 2000 Euro verkauft. Und das war ein okayer Preis für den Wagen. Und wenn man überlegt, was die Karren heute, also Karren, das meine, also wenn ich das sage, ich meine es gar nicht abwertend, ne? Ganz im Gegenteil. Ich liebe diese Autos, sonst würden wir das alles hier nicht machen, was wir hier für euch aufnehmen und besprechen. Also da mir bitte nicht böse sein. Also wenn ich einen Benz als alte Karre bezeichne, dann meine ich das echt nicht böse. Vielleicht sollte ich mir abgewöhnen, liebevoll, dass das keiner falsch versteht, aber das meine ich wirklich nicht, ja, böse, ne? Aber es war ja einfach ein altes Auto. Und wenn man halt sieht, was heute da für Preise schon aufgerufen werden, ja, bin ich manchmal traurig, dass ich ihn nicht mehr habe. Und auch das, wirklich dieser SEC, das ist für mich dieses ikonische Mercedes-Design, was ich einfach extrem feiere. Also so ein SEC ist ein richtiges, schönes Schlachtschiff. Also ein richtig geiles Auto. Ja. Dem traue ich echt hinterher, muss ich sagen.
Ja, ich war, als ich so gefahren bin, mit meinem und dann auch noch dazu, dass ich dann anstelle von 4 Stunden, 8 Stunden unterwegs war und irgendwann die Geduld dann ein Ende fand, da war ich kurz davor zu sagen, weißt du was, den Wagen, den tausche ich jetzt gegen die R-Klasse. Das wäre jetzt mein Wagen.
Ich dachte, du wärst jetzt den Astra.
Den Astra, der kommt auf jeden Fall weg. Nee, das soll schon der 124er sein. Aber tatsächlich, ich spiele mit dem Gedanken, mir in nächster Nähe dann eine R-Klasse zu kaufen. Und dann bleibt der 124er einfach das Liebhaberauto, sag ich mal.
Ja, das hast du mir schon mal erzählt, dass du da Interesse dran hast. Ich habe auch heute an dich gedacht, wo ich heute auf Arbeit gefahren bin. Ein bisschen außerhalb heute mal. Und da war dann auch am Straßenrand schon eine R-Klasse. Allerdings nicht Modellpflege, sondern Vormodellpflege, also wie alt, ja, war jetzt auch nicht einzuschätzen. Ich hatte keine Zeit, mir das Auto genau anzugucken, aber du siehst halt anhand der Front, hast ja gesehen, dass es noch vor der Modellpflege war. Und da habe ich auch direkt an dich gedacht tatsächlich. Also es war zwar der kurze, ja, nicht die längere Version, ne? So viel Zeit hatte, ja, ich zum Gucken, aber wobei, wenn wir von kurz reden, der ist ja nicht kurz, ne? Also der lange ist ja nur lang, aber der kurze ist ja nicht kurz.
Genau.
Also müssen wir ja ehrlich sein. Stimmt.
Also ich möchte den langen und Modellpflege und dann bin ich schon sehr glücklich.
Also mein Traum, also jetzt, wir reden jetzt nicht von Autos, die man, wenn man einen Wunsch frei hätte und so weiter, ne? Also da kämen wahrscheinlich andere zustande, genau. Aber nein, tatsächlich so ein R63 AMG, wirklich ohne Beschriftung, Wolf im Schafspelz, mega. Ich glaube, da kannst du richtig Spaß haben auf der Autobahn.
R63 AMG?
Ja.
Ja, auch schön.
Also ja, du hast halt
den als Langversion.
Du hast halt die 7 G-Tronic drin, also mega Automatikgetriebe. Über 500 PS, 510. Angegeben ist ja mit 5 Sekunden von 0 auf 100. Und du hast halt trotzdem ein Auto mit über 2 Tonnen. Also das mega. Mega.
Und es ist einfach, ich finde, es ist ein schöner Wagen und du hast halt drin alles, was du irgendwie brauchst. Also oft sind sie sehr gut ausgestattet. Und naja, ich finde einfach, der ist nochmal, also ich hatte ja eine E-Klasse, ein 211er. Und das ist irgendwie, finde ich, das Ganze eigentlich in hoch.
Ja, definitiv.
Als T-Modell hatte ich den. Und das ist das Ganze in hoch dann, ne? Also nochmal mehr Platz. Und ich mag den sehr.
Also jetzt in Form von, ich suche ein Fahrzeug, mal wirklich so durch die Gegend geguckt, habe ich dann mir das auch noch nicht beguckt. Aber ich habe damals jemanden gesucht gehabt, der mir mein Coupé getrailert hat mit dem Anhänger. Und der kam tatsächlich mit einer R-Klasse und dem Anhänger drauf, um mein Benz dann zu fahren. Und da habe ich mir den halt mal angeguckt, ne? Mal auch mal so die Abmaße im Vergleich zum Kombi und so weiter. Beziehungsweise mit dem Kombi bin ich gefahren und der hat mein Coupé abgeholt. Also der Kombi war auf dem Trailer. Aber dann hattest du halt mal diese drei Fahrzeuge quasi so, ja, sehr nah aneinander und konntest dir das Ganze dann mal angucken.
Ein bisschen besser vergleichen, ne?
Das war schon mega, also definitiv. Was das dir dann aber auch gefallen würde, du musst mal, wie unsere Zuhörer, dann mal nach dem Podcast mal unten in den Shownotes klicken. Die Firma Klemann ist ja ein dänischer Tuner. Ich weiß gar nicht, ob dir persönlich das was sagt. Die sind mal hingegangen und haben mal eine 211er E-Klasse genommen und haben die so ein bisschen aufgebockt, wie dieser wie Audi das mal gemacht hat. Kannst du dich erinnern? Die haben ja mal auch den so ein bisschen höher gesetzt, damit so Kunststoffverbreiterung gemacht, dass er so ein bisschen so Offroad-mäßig aussieht. Und ja. Die sind mal hingegangen und haben einen E50K gebaut. Das ist so ein bisschen wie dieser Audi A6 Avant, ne? Aber auf Basis von einem E500, Viermatik, also Allrad, und haben den so ein bisschen aufgebockt. Sieht so ein bisschen befremdlich aus, aber ist so ein Mittelding zwischen der E-Klasse und der R-Klasse. Den finde ich ziemlich gelungen. So, der eine oder andere wird vielleicht sagen, oh, weiß ich nicht, aber ich finde den echt schön. Der ist auch nicht schlecht. Also der ist noch unerschwinglicher und noch seltener zu bekommen, irgendwo zu finden. Aber den kann man sich halt auch mal angucken. Und da reden wir dann halt auch von 600 PS und Allrad und eigentlich trotzdem einem Wolf im Schafspelz.
Ja, also ich weiß, ich mag das. Ich meine, den habe ich jetzt nicht vor Augen. Aber ich finde, gerade dieses Wolf im Schafspelz finde ich schon schön. Und da hätte ich Lust zu, echt. Und eben die AMD-Optik. Ja, herrlich. Schön.
Einfach schön. Ich mag es aber halt auch, also keine Ahnung, wenn du jetzt ein Auto hast, wo dick draufsteht, was drin ist, ist das schon cool. Also ich muss sagen, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das finde ich angeberhaft. Aber ich finde einfach, zu manchen gehört es halt oder passt da extrem gut zu. Aber im Umkehrschluss halt auch ein Auto zu fahren, was nach nichts aussieht, da denke ich natürlich an den E500 W124, ne? Wo nur der Kenner wirklich gesehen hat, da kommt kein 200er Diesel, da kommt jetzt halt richtig was, wo ich mal die linke Spur freimachen sollte. fand ich halt mega. Ne? Und so habe ich halt auch meinen 210er Kombi. Also wenn ich jetzt hinten noch irgendwie Mami, Papi Sonnenblenden reinklebe, es steht halt auch E200 drauf. Aber es ist halt 4,3 Liter V8 drin. Und das unterschätzen halt auch bei dem Fahrzeug, wo man ja tatsächlich, wir reden von 279 PS, das ist im Jahr 2025 ja gar nicht mehr so viel. Aber selbst das unterschätzen extrem viele. Also ich habe schon mal eine Autobahn, darf man so gar nicht nennen. Wir nennen es nicht Autobahnrennen, weil das darf man ja nicht machen. Wir sind auf zwei Spuren nebeneinander hergefahren und der Mann in dem alten Porsche Cayenne meinte, er muss mal meinem Opa Auto zeigen, dass er einen Porsche fährt.
Ja.
Der alte Cayenne, der hatte noch relativ wenig PS bei hohem Gewicht. Ab Modellpflege kannst du es knicken, aber der alte, erste Serie, der hat gegen meinen Kombi keine Chance. Ich meine, ja, man redet sich vielleicht auch ein bisschen schön, ne? Man weiß ja nicht, wie sehr ist der aufs Gas getreten. In meinen Augen hat er versucht, was ging und hat einfach gnadenlos verloren, weil er das einfach komplett unterschätzt hat, was da passierte. Es war einfach wirklich Autobahnauffahrt. Ich bin stur auf meiner rechten Spur geblieben, im Beschleunigungsstreifen. Und er ist sofort nach links auf die linke Spur gezogen. Die Autobahn war leer, da war niemand. Und ich habe einfach Vollgas getreten. Er hatte keine Chance. Und ich glaube, er hat nicht verstanden, was da gerade passiert. In einem Auto, was halt aerodynamisch abgestimmt und tiefer gelegt und tralala, wir reden von einem hochbuckligen Kombi-Viermatik, der ja auch noch was höher ist. Ne? Wir reden von einer fahrenden Schrankwand.
Ja, schön.
Naja, immerhin hat der 210er heute mehr Holz im Innenraum als meine Oma im Wohnzimmer heute. Ne? Also.
Ja, das ist ja bei meinem das nächste Thema. Das ist auch diese ganzen Holzverkleidungen. Ne? Das ist natürlich leider auch bei den ganzen 124ern, wo du es gerade sagst. Das ist alles kaputt und kaputt gebrochen und also Risse und so weiter. Das ist auch so ein leidiges Thema. Ne?
Ja, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich verstehe es manchmal gar nicht, mit welchen Einflüssen das so zu tun hat. Ne? Also es gibt halt manche, die sehen extrem schlimm aus. Also Auto wirklich gepflegt, schön, Holz aber komplett fertig. Ja. Und andere Autos, die sehen relativ abgeranzt aus. Und du guckst rein und denkst, ja gut, polierst halt mal drüber und alles gut. Klar, es kratzt am Klarlack, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber du denkst so, ist doch alles mega. Ne? Also ich habe halt auch im SEC an verschiedenen Stellen hat sich das Trägermaterial von dieser, also das Furnier quasi von dieser Aluschicht gelöst, dass man es echt wieder kleben muss mit zwei Komponentenkleber oder was. Dann war es aber auch okay. Und in anderen Fällen guckst du in so ein Auto rein und das sieht halt aus einfach wie neu, unabhängig jetzt mal von der Laufleistung. Ja. Also wir gehen jetzt mal so alle so circa, ne, auf gleichem Level. Und ich jetzt im 210 habe ich, ist alles mega, alles super. Mein altes 124 Coupé, 92er Baujahr, Holz, einwandfrei, nichts dran, nichts wellig, nichts rissig, nichts gar nichts. Also wie neu wäre jetzt übertrieben, aber schon echt ja, aber schön.
Zustand halt, ne?
Und dann ja. siehst du halt Fahrzeuge, wie du das jetzt schilderst, auch aus Rentnerhand, wenn man sagt, boah, gepflegtes Auto von Opa stand nur in der Garage und tralala, ne? Wobei auch viele sagen, nur Garage ist gar nicht so gut, weil trocknet nicht richtig ab und so, ne? Aber ja. bei ausreichender Belüftung, mal vorausgesetzt, so, hast du dann halt da auch Fahrzeuge, wo das Holz echt fertig ist? Und ich frage mich echt, woran liegt das? Also da bin ich ist auch zu wenig Holzfachmann, um das zu verstehen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Idee zu hast, aus beruflichen Gründen. Ich kann es mir echt nicht erklären. Aber es kann ja eigentlich nur mit Feuchtigkeit zu tun haben, oder?
Ja, kann ich mir ehrlich gesagt jetzt auch nur in die Richtung vorstellen, ob das also damit was zu tun hat. Weil es ist bei mir, bei dem 1991er 124er, da ist es so, dass alles komplett zerbrochen ist. Und da ist es auch so, dass die Streifen über dem Handschuhfach blättern sich sowohl von der Aluleiste, kommt alles ab, als auch, dass dass das Furnier sich, der Lack da drauf blättert ab, das Furnier bröselt weg und es ist alles komplett kaputt. Und was hat er laufen? 340 ungefähr. Mhm. Und unser Ecto 1, das ist ein 124er von 2005, der hat ja, rund 450.000 gelaufen. Das ist alles wie neu. Naja, wie neu, also wie gesagt, wir reden jetzt nicht über normale Gebrauchsspuren. Also das ist aber alles im super Zustand, nicht krumm und nicht abgeblättert, keine Risse, nur irgendwelche Einwirkungen, wenn man da irgendwas hingelegt hat und das Kratzer gemacht hat oder so. Aber ansonsten von sich her einwandfreier Zustand.
Aber du hast jetzt, glaube ich, verwirren wir gerade unsere Zuhörer. Du sagtest gerade 2005, du hast dich versprochen. 95 meinst du?
Entschuldigung, 1995er.
Okay, das klingt sinnvoller.
Richtig. Also 1991 mein Privatauto, 1995 der Ecto 1. Richtig.
Ja, auch da fängt es oft bei mir an zu hadern, ne? So wird 95, 2005 irgendwie, das ist manchmal irgendwie alles so gedanklich nah beieinander, aber doch schon so weit weg, ne?
Ja.
Das ist echt Wahnsinn. Also
10 Jahre, die sind so in Erinnerung natürlich, ja, ein paar Tage, ne?
Ja, das stimmt wohl.
Das ist wirklich so. Aber, jedenfalls, das ist tatsächlich interessant. Auch da, wenn natürlich irgendjemand von den Zuhörern weiß, woran es dann liegen kann, dass wirklich die Laufleistung, also ich will mal sagen, dass der eine 1995er, dass der deutlich mehr Kilometer gesehen hat als der 1991er, aber trotzdem deutlich besser aussieht in den Holzteilen. Das ist wirklich, weiß ich auch nicht. Und der Gesamtzustand des Wagens ist auch von meinem Privatwagen deutlich besser. Nur das Holz ist halt komplett schlecht.
Ja, also es ist halt ein bisschen komisch. Also klar, Wärme, Kälte, ne? Hin und her, Feuchtigkeit ist ein Thema. Das würde sich mir erschließen. Aber selbst wenn also man sagt... Also
Feuchtigkeit am ehesten. Ja. Sonne natürlich, viel Sonne ist ein
Sonne,
Thema.
Klar.
Aber das ist natürlich gleichmäßig auf allen Seiten und ob es die Fläche, wo der Schaltknauf drin ist, ob es dann die Beifahrertür, die Fahrertür oder hinten beide Türen, ist alles gleichmäßig kaputt.
Mir ist tatsächlich aber auch nicht bekannt, dass so Probleme wie damals mit der Umstellung auf Wasserbasis lag, wo es dann Probleme mit Rost gab, ist mir gar nicht bekannt, dass es eine große Umstellung bei dem Klarlack bei den Holzern gegeben hat. Also das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Das wäre natürlich dann auch eine Erklärung, dass es dann baujahrbedingt so wäre. Was, ja. Aber selbst oder das kann man ja nicht immer also selbst das passt ja nicht immer. Du hast ja manchmal ein Erstserienfahrzeug mit Tip-Top-Holz und keine Ahnung, sehr viel Laufleistung und dann hast du halt ein Baujahr 95 und der sieht aus wie aus dem Keller gezogen. Ne? Also
genau.
Es ist manchmal ein bisschen komisch tatsächlich.
Also wenn da jemand einen Tipp hat, generell, woran könnte das liegen? Vielleicht kann man dann entsprechend auch vorsorgen. Ich meine, dass Sonne ihren Teil macht, ist nicht die Frage. Aber vielleicht ja sogar vorsorgen, dass dann eben, wenn man denn gutes Holz hat, dass es nicht demnächst auch so aussieht.
Ja, das wäre schön. Also wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, also natürlich kann man es aufbereiten. Es gibt verschiedene Firmen, die es machen. Es gibt auch einschlägige Menschen in der Szene, die wir natürlich kennen und wissen, wer auch Holz aufarbeitet, was man machen kann. Es gibt ja Leute, die kleben irgendwelche Folien einfach drauf. Das ist jetzt nicht so meins, jeder wie er mag, ne? Aber es gibt halt definitiv Lösungen, aber wir wären tatsächlich eher daran interessiert, an dem Wieso. Ne? was wir machen können, was man machen kann, das ist klar. Aber,
und Werderhalt.
Genau, richtig. Aber es ist halt einfach interessant, warum ist es so und warum geht es so extrem auseinander? Und ja, vielleicht gibt es ja irgendwas, was jemand weiß, was wir noch nicht wissen. Weil wir wollen ja ganz immer genau besser werden, damit wir alle zum Profi werden. Ne? So sieht es doch aus hier.
Jawohl, das ist der Weg.
Ja, jetzt haben wir doch dein Leiden doch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und dann kannst du jetzt auch wieder mehr drüber lachen. Ja.
Ja.
Ich finde, das muss, also ja, 8 Stunden Fahrweg, das muss schon gebührend besprochen werden.
Ja, ja, es war schon anstrengend.
Ja, das glaube ich. Also das kann ich nachvollziehen.
Aber trotzdem ein schönes Fahren. Nach wie vor ein schönes Fahren.
So soll das auch sein. Das freut mich. Schön. Ein schönes Fahren. Ich für meinen Teil habe diese Woche dann auch mal mein Fahrzeug mal wieder bewegt. Derjenige, der mich was besser kennt, weiß, dass ich das Auto halt nicht täglich brauche und ja, der eigentlich so aus Spaß an der Freude da ist. Und ja, so kam es dann halt auch, dass ich den halt im Alltag nicht brauche. Ich habe halt ein Firmenauto und ja, mit dem fährt man halt sowieso. Ja, dann ging die Zeit halt ein bisschen schneller rum, als ich überhaupt angenommen habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass mein Kombi seit letztem Jahr unbewegt vor der Haustür stand und der mal eben ein halbes Jahr tatsächlich nicht bewegt worden ist. Und dann dachte ich, ja gut, das ist ja vielleicht auch nicht so doll und gucken wir doch mal. Ja, natürlich, Batterie war halt leer, da bin ich halt von ausgegangen. Bin dann halt mit dem mechanischen Schlüssel und einem Batteriebooster zum Auto hin und den halt aufgeschlossen. Mein Glück, die Alarmanlage, die Akkusirene ist halt auch kaputt. Dementsprechend hat die halt keinen Ton von sich gegeben, weil der Akku, diese Akkusirene, der ist so platt, die lädt sich halt gar nicht mehr. Und ist übrigens auch ein sehr guter Kandidat für so einen Kriechstromfehler beim 210er. Ich hatte halt an und die Autobatterie leer und habe halt keinen Reim drauf gefunden, bis ich diese Akkusirene abgeklemmt habe, beziehungsweise dann mal testweise abgeklemmt hatte. Und dann habe ich dann irgendwann festgestellt, die Batterie entleert sich nicht mehr so schnell von alleine und habe die halt wieder testweise angeklemmt, hin und her gefummelt und habe dann festgestellt, okay, der Akku ist jetzt ganz platt und dann hat sich auch die Autobatterie nicht mehr entladen. Also die ist jetzt halt angeklemmt, aber ja, die ist halt tot. Auf jeden Fall mit dem Booster sprang der V8 auch ja direkt eigentlich an. Also einmal kurz vor sich hingeorgelt, ja, dann erwachte der relativ schnell zum Leben und jeder, der bei so einem Auto mit den ganzen schon elektronischen Helferleinen, auch wenn es noch sehr frühe elektronische Helferleinen sind und im Vergleich zum Neuwagen sehr wenige, aber auch da sämtliche Fehlermeldungen vom Bremsassistenten über ESP, Lenkwinkel, tralala, sämtliche Fehler, die das Auto dann so schmeißt, ja, musste man dann halt erstmal loswerden. Lenkwinkel, du musst halt das Lenkrad einfach rechts, links Vollanschlag drehen, Bremsassistent und so geht von alleine weg, sobald du halt mal gefahren und gebremst hast. Wenn halt nicht, machst den Wagen eigentlich nochmal aus, was ich halt nicht konnte, machst ihn wieder an. Auch dann waren diese Fehlermeldungen bisher dann immer bei mir weg. Elektrische Fensterheber wieder anlernen, ne? Endpunkte einspeichern mit Drücken der Tasten, dass du die halt wieder per Tippen komplett auf- oder zufahren kannst. So dieses ganz normale Standardzeug, wenn die Batterie halt leer war. Also ich kenne es halt, weil die Batterie halt regelmäßig leer ist, weil ich den Wagen halt echt wenig benutze. Und ja, dann bin ich halt ein bisschen durch die Gegend gefahren, um die Batterie wieder ein bisschen halt auf Trab zu bringen und bin dann halt das erste Mal links abgebogen, Blinker gesetzt, abgebogen, gefahren und gefahren, gefahren, gefahren. Und denk auf einmal, du blinkst ja immer noch und hab dann festgestellt, durchs Stehen, ja, tatsächlich einfach irgendwie nach der Standzeit, warum auch immer, funktioniert diese Blinkerrückstellung nicht mehr. Also da ist ja in dem Kombihebel ist ja so eine kleine Nase, die halt so rausspringt, die das Lenkrad beim Zurückdrehen ja immer wieder mitnimmt, dass der Blinker halt hochspringt. Also das funktioniert nicht mehr, in beide Richtungen nicht. Ich habe mal wirklich am Hebel mal hin und her gewippt, den Flippen gelassen und so ein bisschen geflitscht. Lenkrad nochmal, Volleinschlag rechts, links. Also da muss irgendwas kaputt sein oder wirklich festgegammelt. Also ich muss gestehen, es kann sein, dass ich halt beim Einparken vor einem halben Jahr den Blinker nicht ausgemacht habe und dass der jetzt ein halbes Jahr tatsächlich auf Blinken rechts gestanden hat. Möchte ich nicht ausschließen. Und dass der deshalb vielleicht festhängt, vielleicht löst er sich von alleine. Ich glaube es jetzt nicht. Also an Airbag und Lenkrad gehe ich selber halt nicht dran. Das muss mein Haus- und Hofschrauber dann mal machen. Und ja, das ist tatsächlich echt nervig. Also wenn man das gar nicht kennt, dass man den manuell ausmachen muss, boah, also nach spätestens zweimal abbiegen, da geht mir die Hutschnur hoch, ne? Also das ist so nervig.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Das ist grausam. Also, dass man das manuell ausmachen muss, das ist so im Kopf drin, dass man da nicht drüber nachdenken muss. Und anderen fährst du dann weiter und es blinkt und blinkt und denkst so, wieso blinkst du denn immer? Ne? Und dann, ach ja, du musst es ja ausmachen. Ja. Oh, grausam, grausam.
Aber das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie was Irreparables ist, sag ich mal, dass der ganze Blinkerhebel neu muss. Das glaube ich gar nicht. Ich könnte mir vorstellen schon, dass er nur irgendwas, ich sag mal, verklemmt ist oder so.
Ja, also es macht eigentlich keinen Sinn. Also vorher war nie irgendwas. Also es hat weder irgendwie mal komisch geknarzt oder so. Es hat immer einwandfrei funktioniert. Klar, es ist Kunststoff. Irgendwann ist es halt mal durch. Ja, das ist mir auch klar. Aber
beide Seiten
durch Abstellen. Naja, du hast ja halt nur diese eine Nase, ne, die ja beim Hoch oder Runter halt rausfährt. Ach so,
ich dachte in jede Richtung.
Hebel. Nee, das ist halt eine. Aber warum sollte die genau beim Abstellen oder beim Einparkenden Blinken abbrechen. Also das ergibt eigentlich keinen Sinn. Also am sinnvollsten erscheint mir tatsächlich, dass ich jetzt einfach 6 Monate lange Blinker in Blinken gestellt hatte, nach rechts in dem Falle, und dass die einfach festhängt. Also
wahrscheinlich so.
Ich kann es mir irgendwie sonst nicht so wirklich erklären. Also ja.
Aber dass du auf jeden Fall nach 6 Monaten so direkt angesprungen, kurz mal drehen, alles gut, aber dann direkt angesprungen ist, das finde ich richtig gut.
Ja, also wirklich ohne Probleme.
Dass du keine Orgel-Arie hast.
Also ja, ich habe mir auch, ich hatte dir eine Nachricht geschrieben, so ey, einfach mal, weil ich mich gerade freue, so hier, guck mal, ne, ja, geil. Genau, ja. Hab einem anderen Bekannten, der höchstwahrscheinlich auch reinhört, ich grüße mal unseren lieben Ömer, auch ihm hatte ich eine Nachricht geschrieben und hatte meine Freude mit ihm geteilt. Er schrieb auch direkt, oh ja, ja, eigentlich wie zu erwarten, ist noch Qualität, schönes Auto und er hatte im ersten Moment Angst, dass ich ihm schreibe, um ihm zu sagen, ich will den Wagen verkaufen. Nein, das nicht. Aber er hatte mir auch geraten, ey, direkt erstmal Super Plus tanken und mal einen Tank leer fahren und so. Also das sind alles so Dinge, das ist mit Sicherheit nicht falsch. Man liest und hört das öfters. Aber auch wenn ich dann immer in Foren lese, ey, ich will mein Auto einwintern, was muss ich beachten? Und die Leute fragen, wie lange steht er? Ja, 2 Monate. Da frage ich mich, Leute, was macht ihr euch für Gedanken? Es ist ein Auto, es ist ein Mercedes, ein alter Wagen. Fahrt den, benutzt den, die Dinger wollen benutzt werden. Und wenn ihr den mal 2 Monate stehen habt, das ist kein Einwintern, das ist kein Überwintern, das ist nichts. Der steht einfach mal 8 Wochen. Also ich bin auch keiner von so und so viel Liter Sprit rein und dann nochmal hier Super Plus und tralala. Also nicht falsch verstehen, das ist mit Sicherheit kein falscher Tipp und wahrscheinlich ist es sogar etwas, was dir ein Fachmann sagt, das ist sinnvoll oder das ist gut. Da gehe ich schon von aus, aber das sind alles Dinge, die mache ich nicht. Also ich gehe auch nicht hin, stelle mein Auto hin, mache nochmal extra viel Luftdruck rein und wenn Winter ist dies und jenes, mein Auto steht da. Sommer wie Winter, Tag ein, Tag aus. Wenn ich den brauche, schließe ich den auf. Wenn er nicht aufgeht, gehe ich mit dem Batteriebooster dran, starte den und fahre. Bisher nie Probleme gehabt. Beim 210er nicht, beim 124er nicht, beim 190er nicht. Das sind, also ich weiß manchmal nicht, was Leute denken, was man da irgendwie für ein hochsensibles Fahrzeug hat, wenn die für 2 Monate nach Überwinterungstipps fragen. Da denke ich mir immer so, bin ich jetzt der Komische? Sehe ich das zu locker? Sehe ich das zu einfach? Oder mache ich mir zu wenig Gedanken? Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, manchmal ist es auch so ein Stück weit, dass es auch ein Hobby der Menschen ist, die da so reden oder so fragen. Dass die sich auch mit dem Wagen einfach viel mehr noch beschäftigen wollen, als es eben so das normale Fahren hergibt. Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht unbedingt alles nötig. Das denke ich auch. Also man kann das alles machen. Und einiges ist auch sinnvoll und gut, heißt aber eben auch nicht gleich, ich wollte gerade sagen, dass dann der Motorschaden vor der Tür steht, aber so weit wollen wir gar nicht gehen. Es muss nicht immer gleich dann der große Verschleiß da sein oder so. Oder ja, wenn du eben, wie gesagt, nicht den Tank halb voll machst oder. Ich meine, dass der, wenn er leer da steht, dass er dann irgendwie gegebenenfalls rosten kann oder was, das kann ich mir schon alles vorstellen.
Ja, natürlich.
Aber es gibt eben andere Dinge, wo ich auch denke. Ja, so gibt es ja eben diese Religion, nimm Bleizusatz oder nimm ihn nicht und so weiter. Also das sind ja, da gibt es ja immer zwei Lager, die dann sagen, der eine sagt, unbedingt machen, also sonst Ventilsitze sind zu weich, du musst Bleizusatz nehmen, und der andere sagt, genau umgekehrt, und habe ich noch nie gefahren, und also da wird man wahrscheinlich auch nie auf einen Nenner kommen. Muss auch jeder dann so machen, wie er meint. Aber ich kenne das auch, so wie du sagst, mehr oder minder reinsetzen und fahren.
Ja, also
wenn er jetzt 2 Jahre steht, ist das was anderes. Ne? Dann kann man natürlich überlegen, ob man dann eben die Reifen entlastet, sag ich mal, oder was. Aber ich weiß nicht, ja, eine Religion draus machen, ist eben, geht für mich dann auch zu weit.
Also ich meine, ich will jetzt keinem den falschen Tipp geben, stell die Karre irgendwo in die Scheune und hol in 5 Jahren raus und fahr einfach. Ne? Aber ich kenne halt genügend Autos, die tatsächlich jahrelang in irgendwelchen Scheunen standen. Die Batterie wurde angeklemmt, es wurde ein bisschen Startpilot reingesprüht, und dann sprang der alte Benz einfach wieder an und lief. So, dass das vielleicht nicht förderlich oder verbessernd ist zum Werterhalt, da wollen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, es ist vieles echt nicht notwendig, und das sind echt
robuste Dinger. Ja, wir reden jetzt über 2-3 Monate.
Dinger, ne? Genau.
Genau, also 2-3 Monate, da muss man halt die Kirche auch im Dorf lassen. Klar kann da jeder machen, wie er das meint. Und das ist okay und natürlich auch sicherlich immer gut.
Also ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht zum Negativen. Definitiv ja nicht.
Genau, also schlecht ist es definitiv nie. Das ist so, ne? Aber wie gesagt, man muss immer gucken, wie viel Aufwand muss man machen. Ne? Oder möchte man, ist alles gut. Wer es möchte, der soll es ja auch tun.
So sieht's aus. Ja, genau. Und das war eigentlich so mein kleinsteres Malörchen mit dem Auto. Also wie gesagt, du hast halt den Blinker, der da so ein bisschen rumspinnt. Mein Wischwassertank, da ist eine Dichtung an der Pumpe undicht, also der läuft halt leer. Das hatte ich aber schon davor beim Abstellen von der Scheibenwaschanlage. Da ist eine Spritzdüse, da ist eine Dichtung nicht mehr in Ordnung. Die kann man, glaube ich, aber nur im Ganzen austauschen, beziehungsweise, ich meine, Dichtung habe ich ohne Ende auf der Firma, aber du müsstest es halt komplett zerlegen. Da lieber irgendwie eine gute gebrauchte Düse reingesetzt, und so Kleinkram halt, der eh ansteht. Also ich habe dieses Jahr noch einiges auf der Liste stehen, was ich noch machen möchte an dem Wagen oder was gemacht werden soll. Aber tatsächlich waren das jetzt das, was ich mit euch eigentlich teilen möchte. 6 Monate Standzeit, auch nicht geplant, also einfach so komplett ja aus dem Leben gegriffen, hingestellt, keine Zeit gehabt. Und im Endeffekt, wenn die Batterie abgeklemmt gewesen wäre, wäre es halt Batterie anklemmen, reinsetzen, fahren gewesen. Ja, ganz ohne Probleme.
Das ist super. Das ist wirklich super. So, ich sehe gerade, wir haben schon 3 Stunden, 14 Minuten.
Ja, weil wir vorhaben, ja schon ein bisschen hin und her uns über Gott und die Welt unterhalten haben. Für unsere Zuhörer am Zettel sind wir bei 1 Stunde 40. Ich glaube, wir haben unser eigenes gestecktes Ziel heute bei weitem übertroffen.
Ich glaube, wir sollen uns keine Ziele stecken.
Und würde sagen, dass es für heute dann auch gewesen sein soll. Meine Stimme fängt an zu kratzen. Merkst du das oder höre ich das nur für mich selber?
Doch, hört man.
Geht meine Stimme auch noch weg, das ist ja Wahnsinn. Ja, dann übergebe ich die letzten verabschiedenden Worte einfach mal an dich und sage für meinen Teil, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal.
Genau, dann vielen, vielen Dank fürs Reinhören, sage ich auch. Und dann wünsche ich auf jeden Fall eine wunderbare Woche. Und wenn irgendwelche Fragen, Anregungen oder wie gesagt, wir haben ja so ein paar Fragen auch in den Raum gestellt. Wenn da irgendjemand was weiß oder uns irgendwie noch einen Tipp zu geben kann, dann gerne her damit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Macht es gut. Ciao.
Tschüss.